Willkommen in der MSP Servicefabrik. Dieser Podcast richtet sich an Managed Service Provider, Systemhäuser und IT-Dienstleister, die Managed Services und IT-Support nicht improvisieren, sondern professionell und zuverlässig betreiben wollen. Heute habe ich wieder das Vergnügen, mit Olaf Kaiser zu sprechen. So bekommst du eine weitere Perspektive auf die Realität im MSP-Geschäft. Willkommen bei Olaf und Robert. Hast du dir auch schon mal den Kopf darüber zerbrochen, ob deine Zielgruppe zu spitz oder vielleicht doch viel zu breit aufgestellt ist? In der heutigen Folge räumen Olaf Kaiser und ich mit dem Mythos auf, dass jeder IT-Dienstleister eine Marktnische besetzen muss, um zu überleben. Oft hört man das Mantra, du musst dich spezialisieren. Doch wenn wir ehrlich sind, sieht die Zieldefinition im Mittelstand meist ganz anders aus. Oft heißt es schlicht, wir betreuen alles bis 150 Seats. Ist das ein strategischer Fehler oder vielleicht genau das, was der Kunde braucht? Diese Folge nimmt dir den Druck vom Kessel. Wir zeigen dir, dass IT-Generalist kein Schimpfwort ist, solange das zugrunde liegende MSP-Betriebsmodell stimmt und du einen stabilen, sicheren Service lieferst. Es geht darum, wie du in der Praxis für deine Kunden und für dich selbst profitabel arbeitest. So viel zur Vorrede. Jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch mit Olaf Kaiser.
Hi Robert. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur, ich habe nachgesehen, 17. Ausgabe von
Bald sind wir volljährig.
Siebert und Kaiser oder Robert und Olaf.
Siebert bitte ohne T, ja? Das ist mir wichtig.
So machen wir das. Robert und Siebert.
Olaf, es war schön mit dir.
Ja, wir legen los und wir haben heute ein Thema, bei dem wir uns im Vorgespräch schnell einig geworden sind, dass es schön wäre, darüber mal zu sprechen. Und zwar glaube ich, dass Robert und ich auch aktuell in der letzten Zeit an dem Thema mal vorbeigekommen sind. Was ist denn eine gute Zielgruppendefinition für einen IT-Dienstleister, einen Managed Service Provider. Es wird viel über Spezialisierung gesprochen. Müssen das jetzt alle machen? Ist das schlimm, wenn ich mich nicht spezialisiere? Was heißt überhaupt Spezialisierung? Also diesen Kontext werden wir heute mal beleuchten. Und ich lege mal los mit einer Wahrnehmung, Robert, und dann der Bitte, wie viel von dieser Wahrnehmung du teilst oder ob du das anders wahrnimmst, wenn ich mit Systemhauschefs, Systemhausführungskräften spreche in diesem Jahr und frage, Mensch, wenn wir über euer Managed Service Portfolio sprechen, wer ist denn da eure Zielgruppe? Dann kommt häufig die Antwort, ach, alle Unternehmen bis 150 IT-Seats. Das wird selten genauer und eine Spezialisierung ist in der Zielgruppenbeschreibung nicht für mich in ganz seltenen Fällen überhaupt nur wahrnehmbar. Mal unabhängig von der Bewertung, wie das ist. Aber würdest du erstmal diese Wahrnehmung auch so sehen? Hast du eine andere? Wie sieht's da aus deiner Sicht aus?
Da, wo ich mich bewege, die Unternehmen, die ich kenne, da ist das ähnlich. Das ist ja eine Frage, die ich immer am Anfang der Zusammenarbeit auch stelle, weil ich muss ja wissen, was auf uns zukommt. Und ganz häufig ist es halt definiert, wie du sagst, über Anzahl der Seats. Mhm. In einigen Fällen kommt dann noch ein bisschen die Branche durch. Ja, ich mache Steuerberater, Steuerkanzleien oder ich mache DATEV oder ja, Ärzte, Zahnärzte. Das sehe ich noch recht häufig.
Als eine, sagen wir mal, etwas stärker ausgeprägte Branche oder Lösung in dem Mix, den man hat, vermutlich, oder? Das heißt, ich meine,
das muss noch gar nicht mal die Branchenlösung sein für den Zahnarzt. Bei DATEV logisch, da ist es die Branchenlösung, sondern man hat sich halt darauf spezialisiert, weil es auch eine sehr, nun ja, wie formuliere ich es, sehr spezielle Zielgruppen sind, gerade Ärzte, Rechtsanwälte, Zahnärzte. Mit Verlaub, mit denen muss man können als Kunden. Und was mir jetzt gerade noch beim drüber nachdenken einfällt, was ich ganz häufig höre, und das ist vielleicht, weiß nicht, wie du das siehst, auch eine Art Spezialisierung. Es geht halt um die lokalen Unternehmen. Im Bergischen Land, in München, im Münsterland, wo auch immer. Also das ist das, was ich sehe, was ich als Antworten kriege.
Das verändert sich, glaube ich, erst ab einer gewissen Größe des IT-Dienstleisters. Auch wenn dann alle in Hamburg sind vielleicht oder wo auch immer, in Stuttgart, erreicht man auch Kunden, die einen Bedarf haben, den man gut decken kann und dass man gesehen wird, die aber nicht mehr in Stuttgart sind. Also, aber bei den meisten Unternehmen, die, sagen wir mal, unter 100 Mitarbeitenden sich bewegen, ist das, teile ich das, was du gesagt hast, da ist der regionale Aspekt weiter wichtig und spielt auch eine Rolle. Und diese, so eine Branchenspezialisierung, was ich eben meinte, ist, das bedeutet nicht, also selbst wenn man das hat und da eine Kompetenz hat, bedeutet das selten im Umkehrschluss, dass man alles andere nicht mehr macht. Sondern ne, man hat den normalen IT-Betrieb eines 50, 80, wie auch immer, Seed-Unternehmens, den macht man, den lehnt man auch nicht ab und hat in einer gewissen Stoßrichtung nochmal eine besondere Kompetenz und Stärke, die man auch in die Zukunft bringt.
Ja. Ne? Und warum stellst du diese Frage am Anfang?
Weil ich mich gefragt habe, ob das ein Problem ist, wenn ich meine Zielgruppe nicht genauer spezifizieren kann. Für den Dienstleister.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir uns verstanden haben. Warum stellst du deinen Kunden als erstes diese Frage?
Ach so, ich habe deine Frage nicht verstanden.
Ich werde mir Mühe geben, dies anders zu formulieren.
Weil ich auch, soweit es geht, ein Bild davon haben möchte, für, so wie du das beschrieben hast, für welche Kunden ist dieses Unternehmen aktiv? Wenn wir jetzt also über eine Strategie sprechen oder über das Portfolio sprechen, über das Service-Portfolio sprechen, dann ist es ein Unterschied, wenn man, sagen wir mal, ich habe einen Kunden, der startet bei 500 Seeds. Und macht nur, ist über 100 Mitarbeitern und macht nur 2, 3 Themen, ganz bewusst. Und der scheidet aus, wenn der Kunde Single Vendor haben will. Also der kann, der will und wird nie alles machen. Das ist ein großer Unterschied. Wenn man jetzt sagt, wir gucken mal hin, ne, was tust du da, was könntest du anders tun? Dann macht das einen Unterschied zu jemandem, der sagt, und das ist nicht die Unternehmensgröße des IT-Dienstleisters, die da den Unterschied macht. Also man kann 3 nehmen, die 100 Mitarbeitende haben. Und der eine ist eben nur bei größer 500 Seeds unterwegs. Der andere hat vielleicht eine Data-Spezialisierung und macht sonst KMUs. Und der dritte macht eben nur KMUs oder wie auch immer. Und das, wenn man dann überlegt, okay, das ist dein heutiges Portfolio, fehlt da was, könntest du das anders tun? Dann hilft das zu verstehen. Deswegen stelle ich die Frage. Aber die Antworten sind fast immer gleich. Und auch wenn dann die zweite Antwort ist, ne, also die zweite Frage dann ist, okay, das ist deine Zielgruppe, ohne die jetzt zu diskutieren. Gibt es denn, wie würdest du denn das Problem beschreiben, was du in dieser Zielgruppe löst? Das ist dann ja, ne, was soll denn das Portfolio leisten? Was sollen deine Services leisten? Dann kommt, ja, dass die IT läuft, ja, stabil und sicher. Und eine dritte Frage noch, gibt's was, was du nicht tust, wenn man das noch fragt? Also gibt's irgendwo eine Grenze? Ja, Drucker und Telefonie. Und die Frage sozusagen für unseren heutigen Talk ist, weil das so häufig vorkommt, das muss ja gar nicht schlimm sein, ne? Also, wo ich deine Frage eben falsch verstanden hatte. Also, ne, das vielleicht ist das gut so, wenn es so definiert ist.
Das ist halt die Frage, die ich jetzt auch an dich hätte.
Jetzt weil so, stell mir gegen.
Naja, weil ich nehme da einen gewissen Unterton wahr.
Nee,
gut, dann höre ich da falsch hin. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin hier in Dresden IT-Dienstleister. Ist mir doch am Ende egal, was da für ein Unternehmen um die Ecke kommt.
Ich kann eine gewisse Größe kann ich bedienen, weil ich die Prozesse habe, weil ich die Menschen habe, weil ich das Know-how habe. Und was die wollen, so mal global galaktisch ist, boah, IT läuft. Ist das schlimm?
Das bedingt ja irgendwo, dass für den Betrieb der IT-Infrastruktur, und man macht ja keine Fachanwendungen, lassen wir das mal weg, ne, dass ich jetzt nicht noch die sieben Reisebüro oder was auch immer Fachanwendungen da kann, sondern ich betreibe halt die Infrastruktur und das Netzwerk, ne, und die Security. Das heißt, wenn man das eben tut, in Dresden zum Beispiel, dann machen die Unterschiede zwischen den Branchen, die sich in diesen Fachanwendungen ja irgendwo am meisten manifestieren, letztlich für den Betrieb der Infrastrukturen gar nicht so einen großen Unterschied. Deswegen kann ich meine Prozesse und meine Automatisierung, was ich alles mache, im Prinzip branchenunabhängig, ne? Das ist ja die Hypothese, wenn man sagt, das ist gut so, wie es ist. Und das kann ja so sein, dann habe ich die Arbeitshypothese, dass diese Branchenunterschiede für den Betrieb der Infrastruktur, wenn überhaupt, nebensächlich sind. Und ich meine, so wie du es gesagt hast, ne, meine Unternehmensautomatisierung und Abläufe da auch ausrollen kann.
Ich stimme dir zu, möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass diese Entscheidung, die ich bewusst oder unbewusst gefällt habe, die du jetzt so einfach formuliert hast, wir machen da mal Infrastruktur und Security, dass das ja schon eine Spezialisierung ist. Denn dieses Feld IT ist ja ein klitzeklein wenig größer.
Ja, wobei, wenn man dann hinguckt, was unter Infrastruktur, Netzwerk und Security zu verstehen ist, dann ist das schon ganz schön viel, glaube ich.
Keine Frage. Ich kann immer spezieller werden. Keine Frage. Aber ich habe für mich grundsätzlich schon mal klar gemacht, ich gehe bis Oberkante Betriebssystem, dann noch dieses M365, vielleicht noch ein bisschen Azure. Punkt, aus, Ende. Du willst, dass ich für dich, weil ich gerade einen Termin hatte, die Dings da, ne, was, worüber haben wir gerade geredet? Ach hier, Stundenplan, Planungsprogramm. Nein, mache ich nicht. Ich kann dir die Infrastruktur für deine Schule hinstellen, aber lass mich mit deinen Anwendungen in Ruhe. Also, weil ich glaube, das ist schon mal wichtig, da ist schon mal eine gewisse Spezialisierung da. Kleiner, spitzer geht immer. Das ist ja bei mir in meinem Beratungsgeschäft. Ich mache groß Service Management. Aber im Prinzip mache ich ja eigentlich bloß Servicekatalog und das bisschen, was damit zu tun hat, um ordentliche Services am Ende hinzubekommen. Aber es hat natürlich dann Auswirkungen. Ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden, oder habe ich dich irgendwie jetzt abgeschritten?
Nein.
Weil eine Frage, die wir ja auch im Vorfeld so schon ein bisschen andiskutiert haben, ist ja das Thema Spezialisierung. Deswegen komme ich ja jetzt damit um die Ecke. Und je weiter ich mich spezialisiere, umso größer wird die Gefahr, wobei das keine Gefahr ist, aber umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Dinge anbiete, die vielleicht nicht am Ende irgendwo in der kontinuierlichen Dienstleistung enden, sondern die einen projekthaften Charakter haben. Mhm. Weil, ich mache es jetzt mal ganz spitz, eine Exchange-Migration von On-Prem auf M365, Exchange Online, die macht man in der Regel als Unternehmen nur einmal. Darauf kann ich mich spezialisieren.
Sie gehört zumindest vermutlich dazu, wenn meine Spezialisierung Infrastruktur, Netzwerk und Security ist und bis zu Microsoft-Ebene, dann werden diese Tätigkeiten, auch einmaligen Tätigkeiten, im Handlungsfeld liegen.
Korrekt. Aber wir haben auch Anbieter am Markt, die sich genau auf solche Nischen dann spezialisiert haben.
Mhm.
So. Und das ist halt ein Punkt, glaube ich. Ähnlich was von dem Beispiel, was du gesagt hast, hey, wir nehmen nur ab 500 Mitarbeitende in den drei Feldern. Das ist halt eine Entscheidung, die ich treffe. Warum treffe ich die? Theorie? Weil, zumindest so die gängige Theorie, ich damit mehr unterscheidbar vom Wettbewerb werde.
Ja, das wird man allerdings, glaube ich, mit bis 150 Seats und IT läuft stabil und sicher, ist das, glaube ich, wenig unterscheidbar. Also da alleine damit, das werden vermutlich andere in Dresden, in Minden, wo auch immer, eben auch sagen. Also das alleine macht dann den Unterschied eben nicht aus.
Das reicht, das reicht an der Stelle.
Auch wenn das eine Form der, das gehe ich mit, auch eine Form der Spezialisierung schon mal ist und das auch nicht zwingend kritisch sein muss, das genauso zu definieren. Das ist schon okay, auch wenn ich gleich noch ein, zwei Anmerkungen dazu habe. Muss ich gar nicht auf der Leistungsseite jetzt, ich muss nicht noch feiner werden. Und dafür gibt's, glaube ich, einen Grund. Nämlich, wenn ich jetzt mit Zielgruppenblick darauf schaue, ich habe also 50 oder 80 Mitarbeitende, die vor einem IT-Gerät sitzen. Und das ist anders als bei der Gruppe Ü500 sieht's. Ja. Ne? Oder Ü1000. Wenn ich der Kunde bin, dann fände ich's total toll. Ich habe eine reduzierte Zahl an Ansprechpartnern und Dienstleistern, mit denen ich arbeite. Das heißt, für meinen Bedarf passt das total gut und deswegen funktioniert's ja offensichtlich auch. Ne? Wenn jemand sagt, Punkt, 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 was wir eben schon alles hatten, aber in den Feldern, und das sind schon mal große, breite Felder, die du brauchst, damit du hier arbeiten kannst mit Prozessen, und mit einer vernünftigen IT, da sind wir für euch da, da musst du dir niemand anderen suchen. Und ich glaube, wenn ich auch woanders zuhöre und es um Spezialisierung geht, dann wird Spezialisierung meist verstanden als durchaus tiefer gehend, nochmal eingegrenztere Formen von Spezialisierung. Aber wir beide können für den Moment mal sagen, wenn ich in der Zielgruppe, und das hängt von der Zielgruppe ab, in dieser Zielgruppe, ne, bis 150 Seats oder 100 ist vollkommen egal, wenn ich da aktiv bin, dann ist es gut. Ich habe auch einen etwas generalistischen Blick in dem Feld, wo ich unterwegs bin, weil mein Kunde das gut findet, dass das so ist. Genau. Der will nicht den Besten in jedem Feld haben, ne, sondern cool. Der möchte den haben, der, und das reicht ihm an Spezialisierung, diese zwei, drei Felder als Basis-IT richtig gut bedient. Und da muss ich ja guten Service machen und schnell ran, was man da alles tun muss, um sich zu differenzieren. Aber ich differenziere mich nicht über mein Portfolio und die Definition der Kundenzielgruppe.
Okay, dann sind wir ja fertig für heute. Für die genannte Größe von IT-Dienstleistern ist es durchaus völlig adäquat, genau so die Zielgruppendefinition vorzunehmen. Weil ansonsten.
Da muss jetzt nicht nervös werden und mich mehr spezialisieren für die Zukunft.
Nein. Und auch nicht viel mehr in das Zielgruppen-Engineering reinstecken.
Das glaube ich auch.
Weil wenn wir in die Beraterwelt da draußen schauen, da kann ich ja das eine oder andere Geld loswerden, nur um, keine Ahnung was, ich hab das noch nicht bezahlt. Was dann am Ende rauskommt.
Eine Anmerkung zur Zielgruppendefinition. Sehr gerne. Das ist eine Ergänzung.
Du wolltest zwei haben. Du sagtest, glaube ich, zwei, aber mach erst mal eine.
Ja. Ich finde es, eine Anmerkung bringe ich dann in so einer Regel im Gespräch ein, weil eine Unternehmensgröße oder eine Branche nichts kaufen wird. Am Ende ist für mich eine Zielgruppenbeschreibung ein Mensch. Und das kann auch ein Mensch sein, der verantwortlich ist für die IT von bis zu 100. Das klingt nach einer Nuance, macht aber, wenn ich überlege, mich in den Rhein zu versetzen, mit dem zu kommunizieren etc., dann macht es einen Unterschied, ob ich nur in Anführungsstrichen sage, alle Unternehmen. Ne? Also es fällt mir, glaube ich, ist eine Hürde, wenn ich einfach in einen Unternehmensmix rein kommuniziere oder ich sage, wenn du als Mensch für die IT verantwortlich bist in einem Unternehmen und ihr habt X Seats und dann überlege, was sind dessen Probleme, was macht IT auch für diesen Menschen, der da die Verantwortung hat, in dieser Rolle aus. Das führt mich nochmal, das ändert nichts daran, dass es immer noch alle bis 150 Seats sind, aber ich finde es hilfreich, den Menschen oder wen auch immer, einen Menschen in dieser Zielgruppe wirklich noch hinzuzutun und zu überlegen, was ist denn dessen Problem wirklich?
Jetzt bitte nimm mir die folgende Frage nicht übel, weil sie kommt aus ehrlichem Interesse. Ist das jetzt Beratersprech oder verstehe ich den Unterschied nicht? Das, was du gerade gesagt hast.
Ja, du kannst auf die Webseite schreiben, wenn du ein Unternehmen bist, das 100 IT-Seats hat, hast du folgendes Problem. Es gibt,
wen erreicht die Formulierung da? Ist blöd.
Ja, aber das ist ja genau der Unterschied. Das, ne? Okay. Und in der Kaufentscheidung, in der Kaufentscheidung ist das Rationale, das Unternehmen mit 100 Seats hat folgendes Security-Problem, das löst nicht die Kaufentscheidung aus. Das ist ganz egal, welches Security-Problem da ist. Wenn es da Menschen gibt, die aufgrund des Security-Problems in dem, wofür sie verantwortlich sind, ein Thema haben und ein Problem haben, also wenn aus der rein technischen Sachsicht ein emotionales Problem entsteht, dann ist eine Chance da. Ob das jetzt Beratersprech ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist so, dass eine Entscheidung emotional basiert ist und nicht darauf, dass faktisch irgendein Scan sagt, hier ist aber was nicht gut in deiner IT. Ja, toll, da ist was nicht gut. Na und? Deswegen glaube ich, ist es total hilfreich, den Menschen, das, wofür der verantwortlich ist und dass er vielleicht ein Problem kriegt, mit in seiner Rolle, in der er da ist, das zu adressieren und das zu verstehen. Also nur das technische Problem, dass es unsicher ist. Ich habe heute Morgen, hat mir ein Leiter Consulting in einem Systemhaus gesagt, die sind jetzt, waren 3 Tage quasi die Nächte durch bei einem Neukunden im Einsatz, der aus Sicherheitserwägungen auf allen Rechnern, gar nicht so klein, den Browser gelöscht hat als Anwendung, damit die Leute im Internet keinen Quatsch machen. Das hatte ich auch noch nicht häufig gehört, dass das eine Maßnahme ist, um IT-Sicherheit zu steigern. Auf jeden Fall hat er das bestimmt nicht gemacht, weil in der Sache irgendein Audit was ergeben hat, sondern weil es eine emotionale Wahrnehmung auf ein Problem gibt. Und wenn wir über Emotionen sprechen und die entscheiden den Kauf, ist die Auswirkung für Menschen, dann müssen wir auch überlegen, mit wem sprechen wir da. Das ist so der Versuch meiner Herleitung dieses Unterschieds. Der Robert sagt nichts.
Wenn ihr jetzt das Video sehen würdet, dann würdet ihr vielleicht wahrnehmen, dass das mechanische Gehirn rattert. Ihr hört es nur nicht, weil es gut geölt ist und leise ist.
Also wenn die IT unsicher ist, noch nie abgestürzt ist, dann weiß ich nicht, wie schnell da Geld gezückt wird und was ausgegeben wird. Das ist einfach zu rational, wenn es nicht auf die emotionale Ebene geht.
Es ist ein spannender Punkt. Wenn das nicht herpasst, müssen wir es auch nicht vertiefen. Aber ich habe da jetzt so ein paar Protagonisten im Kopf und so ein paar Dinge, die wir als Menschen, die uns in dieser Blase bewegen, immer wieder sehen. Und die zielen genau auf das ab, was du gerade sagst. Aber das löst bei mir sofort Reaktanz aus. Deswegen versucht mein Gehirn, das gerade irgendwie einzuordnen.
Was ist denn der Auslöser für die Reaktanz?
Genau darüber denke ich gerade nach. Also. Ich meine, du, wenn ich ein Sicherheitsproblem, nee, Quatsch, wenn ich ein Systemhaus habe, dann muss mir niemand sagen, wie ich mich fühle, weil ich kein Managed Service mache. Das hat irgendwas von Bevormundung. Ja, ich glaube.
Also bei Zielgruppe ging es ja um den Kunden.
Genau, da geht es um mich als Kunde.
Ja.
So. Und wenn ich da jetzt lese, sowas wie, irgendwann habe ich mich so scheiße gefühlt, weil am Monatsende nie klar war, wie viel Geld übrig bleibt. Ach. Und deswegen habe ich Managed Service gemacht. Du, da gibt's mehrere Protagonisten.
Ja.
Irgendwie komischerweise werden es momentan mehr.
Das ist korrekt, Robert. Das ist korrekt.
Weißt du, das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich zu tief in diesen Sachen drin stecke. Weil gehört habe ich das, was du gesagt hast, alles schon mal. Sorry, wenn ich jetzt zu weit abgebogen bin. Weil die Grundaussage von dir war doch gerade, Menschen nehmen Probleme besser wahr, wenn sie es auf persönlicher Ebene reflektieren, wahrnehmen, keine Ahnung können.
Die Idee ist, also meine Idee ist, am Ende hilft das, was wir anbieten, einem Menschen und nicht einer Branche oder einem abstrakten Unternehmen, was zufällig so wenig Seeds hat, dass es in meine Zielgruppe fällt. Hm. Oder wir sind doch, also ich freue mich, wenn ich dafür da sein darf, dass irgendjemand ich helfe auch keinem IT-Systemhaus allgemein, sondern irgendeinem Menschen, der da ist und der da eine Aufgabe hat. Und dann kriegt man vielleicht was gemeinsam hin, was dem in seiner Aufgabe hilft. Und das finde ich motivierend. Okay. Es geht darum, einem Menschen in seiner Aufgabe zu helfen. Spannend. Das empfinde ich jetzt noch nicht als Bevormundung. Ich will keinem Unternehmen helfen.
So wie du das jetzt formulierst, empfinde ich das auch nicht so. Aber ich helfe durchaus Unternehmen.
Das ist die Konsequenz davon vielleicht. Also wenn jemand in einem IT-Dienstleistungsunternehmen einen Vertrieb leitet, ja, und wenn das gelingt, diesen Vertrieb besser zu organisieren und erfolgreicher zu machen, dann hilft das in der Konsequenz dem Unternehmen. Aber das Gespräch geht doch darüber, dass der Mensch, mit dem man spricht, in seiner Aufgabe oder du sprichst mit anderen Menschen in anderen Aufgaben, vollkommen egal. Aber der Vertrauensaufbau miteinander und die Ideen, die reingebracht werden und was weiß ich nicht, das hat doch alles mit der Kommunikation von zwei Menschen miteinander zu tun, wo der eine dem anderen helfen will und der andere den Eindruck hat, das ist gut so und das lasse ich zu. Wenn diese Ebene nicht da ist, kann ich gar niemandem helfen. Ich weiß nicht, wem ich dann helfen soll. Soll ich an info@unternehmen-aus-meiner-zielgruppe.de irgendwie Mails schreiben? Das wird doch nichts.
In meiner Welt helfe ich dem Unternehmen, seinen Vertrieb auf die Reihe zu kriegen.
Ja, ich in meiner eben nicht.
Ja.
Ich helfe nicht dem Unternehmen, niemals. Nicht ein einziges Mal habe ich dem Unternehmen geholfen in meinem Leben. Ja, wie irgendeinem Menschen, der mir gegenüber sitzt, zu dem wir eine Beziehung kriegen, da habe ich versucht, irgendeinen Beitrag zu leisten. Wem denn sonst? Der ist doch in seinem Unternehmen irgendjemand, der eine spezielle Aufgabe hat. Ich helfe doch nicht dem Unternehmen. Also ich hoffe, der hilft dem Unternehmen. Weil der ist da ja in diesem Unternehmen. Und wenn ich IT-Dienstleister bin und ich habe einen IT-Leiter oder was weiß ich nicht, dann kann ich niemals diesem Unternehmen helfen. Das geht gar nicht. Ich bin überhaupt nicht Teil des Unternehmenssystems. Dem Unternehmen selbst können nur Leute helfen, die da auch sind. Und das bin ich nicht. Ich habe auch gar kein Mandat von irgendeinem Unternehmen. Das geht, ne? Null. Ich gehöre nicht zu dem Unternehmen.
An dem Punkt stimme ich dir zu.
Das ist erfreulich. Und vielleicht können dem Unternehmen auch nur die helfen, die dazugehören letztlich. und nicht ich. Indirekt schon, hoffentlich, wenn es klappt. Aber das, was das direkte Einwirken und nochmal als IT-Dienstleister mit ne, Endkunden und da sitzen wir doch am Tisch oder sind im Teams-Meeting mit Menschen, nicht mit dem Unternehmen. Das müssen die dann schon machen.
Gut, das.
Okay.
Uns hören, also, uns hören ja noch andere Menschen zu. Also, außer sie haben
noch. Schreibt uns, jetzt kommt der Team Robert, Team Olaf.
Therapiestunde.
Bitte? Im Übrigen
wird das,
wenn ich noch kurz.
Ja.
Bevormundung, weil mir das fremd ist. Und wenn es etwas gibt, was ich selber nicht haben kann, ist, wenn ich den Eindruck habe, dass irgendjemand anders, das war für meine Eltern schon total schwierig und auch für viele in der Folge, als ich älter wurde. Also ich bin komplett beide. Ich mag Bevormundung ganz und gar nicht, wenn ich den Eindruck habe, ne? Dass das zu einfach gemacht wird und ich nicht ernst genommen werde, ne? Sozusagen, das halte ich nicht für einen guten Weg, um das nur noch ne, zu dieser Begrifflichkeit, die du hattest, oder zu dem Gefühl, was du hattest, das finde ich auch nicht gut. Wenn man Dinge zu sehr vereinfacht, Dinge sind nicht so einfach. Ja? Das macht's ja gerade schwierig. Und in einem Fünfzeiler, so geht's, und ich zeig dir das jetzt, damit ist selten irgendwas wirklich gelöst. Und das kann übergriffig und bevormundend sein.
Ja, das, was du jetzt gerade mit mir erlebt hast, erlebst du das manchmal in deiner Beratung auch? Oder bin ich jetzt eher wieder der Exot?
Da wage ich mich mal jetzt in eine Beraterformulierung.
Cool.
Unser Gespräch, nein, warte es doch ab. Nein, das so wie wir das gerade hatten, erlebe ich das nicht. Das ist aber auch nachvollziehbar, weil wir ja gar kein Beratungssetting haben, sondern gerade einen Podcast aufnehmen. Insofern ist das gar keine Referenz dafür, wie dann ein Beratungsgespräch läuft und ob sich da irgendjemand vielleicht, ich entschuldige mich bei allen, die sich bei mir bevormundet gefühlt haben, es tut mir sehr leid, ich wollte das nicht, ihr habt gerade gehört vor 20 Sekunden, ich selber mag das auch nicht und werde mich bemühen, das niemals zu tun. Allerdings, unser beider Gespräch hat ja was mit einem podcastartigen Schlagabtausch zu tun und ist kein Beratungsgespräch.
Ich nehme das schon als Inspiration für meine persönliche Entwicklung von Gedanken. Aber lass uns zurückkommen.
Ja, das tun wir. Zielgruppe, Spezialisierung, Nutzen, und wir sind ja bei den Gedanken bisher, glaube ich, auch auf einen Punkt gekommen. Ne? Dass die auch häufig gehörte Formulierung erstmal gar kein Anlass zur Sorge sein muss. Und vielleicht kann man einen Aspekt noch mal mit reinnehmen und beleuchten, dass, ne, wenn man jetzt sagt, Zielgruppe bis 150 Seats und wir machen Infrastruktur, Netzwerk und Security, wenn das noch mal kurz zurückgesprungen die Basis ist, dann könnte man das ja Generalist oder so, ne, so eine Formulierung gibt's ja auch, ne, so breit aufgestellt. Wir machen IT, und wie gesagt eben, ne, das fanden Robert und Olaf voll okay grundsätzlich in der Zielgruppe. Jetzt gibt's aber auch Dinge, die man wahrnimmt, dass der IT-Dienstleister davon eigentlich weg muss. Das kann nicht das Modell der Zukunft sein. Das geht nicht. Man muss, jetzt kommt's, Obacht, Managed Services machen.
Nein.
Jetzt, ja, doch, doch, Robert. Es ist so, man muss weg von dem Generalisten und Managed Services machen und sich lösen davon, IT-Generalist zu sein und Managed Service Provider werden.
Okay.
Und da habe ich mich gefragt, ist das so? Du kennst das vielleicht, wenn der Bauch so signalisiert, man kriegt es noch nicht in Worte. Das geht mir manchmal so. Ich finde die Worte nicht, aber ich habe denn irgendwas signalisiert mir, für mich passt gerade was noch nicht ganz.
Naja.
An diesem Statement.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Der erste Impuls, als du das gerade sagtest, war, und was ist danach anders? Und wenn wir die Frage jetzt beantworten würden, dann würden wir erstmal die Ausgangssituation wahrscheinlich so nicht über einen Generalisten definieren, sondern dann würden wir die Ausgangssituation darüber definieren, dass wir sagen, wir haben Projekte, wir haben Break-Fix-Verträge, wir haben vielleicht Kontingentverträge und wir wollen hin zu einem Managed Service Portfolio und Angebot, wo wir sagen, hey, wir bekommen halt regelmäßig Geld von unseren Kunden, weil wir eine grundlegende Leistung erbringen. Aber im Grunde machen wir immer noch dasselbe, weil wir müssen immer noch technisch derselbe Generalist sein, um diese Services zu erbringen, in Klammern, außer ich streiche irgendetwas weg. Aber das ist dann halt eine technische Spezialisierung, die nichts damit zu tun hat.
Das kann ich auch ohne Managed Service wegstreichen. Korrekt. Und ich kann es mit Managed Service wegstreichen, oder? Das ist erstmal unabhängig davon.
Völlig unabhängig. Und das Einzige, was sich ändert, ich weiß gar nicht, wie nennt man es im Deutschen? Im Englischen sagen wir Delivery Model oder Operations Model. Also ich ändere die Art,
bitte? Service Modell, ja.
Ja. Ich ändere einfach die Art und Weise, wie ich meine Leistung an den Kunden bringe. Mehr ist es nicht. Das ist möglicherweise ein Riesenwandel, keine Frage, aber es ist keine Spezialisierung.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und es ist für mich auch kein Gegensatz.
Existiert sogar in einer Firma beides.
Ja, das ist das, wo mein Bauch sich eben rührt, dass ein Gegensatz aufgemacht wird. Ich habe keine Ahnung, 10 wesentliche Hersteller im Portfolio. Was passiert doch jetzt in der Realität? Alle diese Hersteller stellen ihr Angebot auf as a Service um. Ja. So, und dann mache ich das jetzt auch. Ich habe die gleichen Hersteller wie vorher. Kannst durchgehen, ne, ist alles okay. Und ich gehe diesen Weg mit und das ist auch gut. Das ist keine Wertung dieses Weges. Der Weg ist gut. Bitte machen. Aber ob ich Generalist bin und ich bin doch immer noch in der gleichen Zielgruppe aktiv. Ich mache immer noch eine stabile, sichere IT. Ich mache sogar besser als vorher, wenn es klappt. In dem neuen Betriebsmodell, das wäre zumindest das Ziel. In aller Regel zahlen die Kunden noch etwas mehr. Aber ich mache noch die gleichen Themen, ne? Mit den gleichen Herstellern in der gleichen Zielgruppe wie vorher. Da hat sich nichts dran geändert. Ich kann es vielleicht profitabler machen. Ich kann die Kunden mehr an mich binden. Ich kann viele Vorteile daraus generieren. Aber meine Positionierung ist auch inhaltlich immer noch für die gleichen Kunden die gleichen Themen zu bedienen.
105%ige Zustimmung.
Und genau, was du gesagt hast, das ist ja auch nicht das Einzige, was ich tue. Sondern ich werde doch immer noch nebendran Projekte machen, ob große, mittlere, kleine. Und das ist gut so. Weil wenn wir keine Projekte machen, kriegen wir die Leute nicht in die Cloud. Wir kriegen sie nicht vom alten Zustand auf einen neuen Zustand. Das funktioniert alles nicht. Und es ist auch okay, Handel zu betreiben, auch gerne Handel in Form von Subscription-Form, weil ja auch die Hersteller eben auf dieses Modell umstellen und weil ich also keine 3-Jahres-Lizenz mehr verkaufe und dann Renew mache, sondern jetzt eine Subscription veräußere. Und auch das ist fein, aber das ist Handel.
Ja.
Das ist weiter Handel wie vorher.
Und es ändert auch nichts, überhaupt nichts daran, an dem Spruch, den mein alter Chef im Systemhaus mal brachte. Ist der Handel auch noch so klein, bringt er mehr als ehrlich Arbeit ein.
Ja.
So. Und ich weiß, also ich habe eine Idee, wo das herkommt, aber ich weiß nicht, warum da an der Stelle von Spezialisierung gesprochen wird. Es ist Quatsch. Ich ändere
ja, oder von einem großen Gegensatz. Ne?
Ja,
das ist das, was ich auch wahrnehme. Das ein anderes Betriebsmodell, wie du es gerade genannt hast.
Naja.
Sehe ich nicht als Gegensatz auf der Basisleistungsebene an. Ich könnte jetzt noch einen Aspekt
bringen, aber ich glaube, du möchtest
was sagen. Bitte?
Gegensatz ist das falsche Wort. Es ist aber in meiner Welt ein essentieller Unterschied, für welches dieser beiden Betriebsmodelle ich mich entscheide.
Absolut. Weil
ich brauche andere Tools, ich brauche andere Prozesse, ich brauche andere Menschen, ich brauche andere Organisationen.
Das ist ein Gegensatz,
aber IT-Generalist
und Managed Service Provider ist für mich kein Gegensatz.
Nee, aber vielleicht wird es von Menschen wahrgenommen als ein Gegensatz, weil sich halt sehr viel verändert.
Ohne Frage. Das mag sein, ja, und es verändert sich viel. Das sehen wir ja seit Jahren, sonst wäre es so total einfach, das Ganze umzustellen. Und es ist eben doch nicht so einfach.
So, wobei, und wenn ich jetzt was in, wenn ich jetzt etwas an Managed Service Provider verkaufen möchte, dann sagt die Marketingtheorie, ja, das ist ja total cool, hier so Gegensätze darzustellen und Widersprüche aufzuzeigen und zu sagen,
absolut, hey, absolut.
Aber es ist es nicht. Sorry.
Wenn ich damit was anschubsen kann, kann man überlegen, das so zu tun. Genau das, was du sagst. Genauso eine andere Frage oder ein Aspekt, der manchmal zum Forcieren des Managed Service Bereichs. Und ich glaube, das braucht gar keine, also meine Wahrnehmung ist, es braucht gar kein Forcieren im Markt, weil da wirklich alle hinwollen. Das ist meine Wahrnehmung. Aber dann die Frage, wann bin ich denn ein Managed Service Provider? Da gibt's ja auch manchmal Aussagen dazu, wann man das denn ist oder wann man es nicht ist oder wie auch immer. Und ich werf mal meine These in den Raum, Robert, mit der Bitte um strenges Feedback, gewohnt strenges Feedback. Wenn ich jetzt noch gar keine Managed Services gemacht habe, nur mal angenommen, ne? Ich bin jetzt hier mit Kaiser IT und ich habe sowas noch nicht. Ich habe die Dinge kontingent, blabla, die du alle gerade gesagt hast, ne? Und jetzt mache ich was auch immer und am 1.9. habe ich jetzt 5, 10 Managed Services im Portfolio, wo der Kunde einen Preis bezahlt und nicht Stunden bezahlt. So, ne? Und dann versuche ich meine ersten Kunden zu gewinnen und habe vielleicht im September gewinne ich 2.
Ja.
Wenn ich jetzt überlege, ist Kaiser IT ein Managed Service Provider, lautet, obwohl er von all dem, was er tut, jetzt 2 Kunden hat, die aus den 10 Services was wahrnehmen, meine Antwort lautet ja. Ja. Weil ich muss nicht 50% meiner Umsätze, 100, 150, was auch immer. Wenn ich da ein Portfolio habe, dann, und es Kunden gibt, die das wahrnehmen, dann liefere ich doch Dinge, egal ob es bei 2 ist, bei 20, bei 200, liefere ich Managed Services aus, also bin ich ein Managed Service Provider. Da ich aber daneben ja noch 15 andere Sachen mache, ist das vielleicht noch nicht mein vorherrschendes Geschäftsmodell. Das kann ja sein. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich bin dann ein MSP.
Ja, und warum bin ich das? Weil ich von Anfang an gewisse Elemente des Betriebsmodells MSP benötige. Also ich spreche wirklich da an der Stelle gerne, aber ich glaube, die Diskussion hatten wir schon mal, von Betriebsmodell, nicht von Geschäftsmodell. Mhm. Ich brauche eine klare Leistungsdefinition, ich brauche die dahinterliegenden Onboarding- und Delivery-Prozesse, ich brauche die entsprechende Personalorganisation für gegebenenfalls 724, was auch immer. Ich brauche das, damit ich mit diesen ersten 1, 2, 3 Kunden erfolgreich bin und auf Basis dessen immer weiter wachsen kann. Ich bin mit dem ersten Kunden Managed Service Provider.
Punkt. Genau. Da brauche ich auch dieses Betriebsmodell. Und in meinem, das meinte ich, in meinem Gesamtgeschäftsmodell ist dieses Betriebsmodell eine Facette, die hoffentlich jeden Monat immer mehr Kunden wahrnehmen, weil ich das als als wichtiges zukünftiges Element meines Geschäftsmodells sehe. Und ich bin es auch schon ab Kunde 1. Dann liefere ich doch was aus, wie viel auch immer. Und zwar gemäß meines neuen Betriebsmodells an der Stelle.
Korrekt.
Absolut. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr zuhört und euch fragt, bin ich denn jetzt schon Managed Service Provider oder nicht? Lauter Theoriediskussion, natürlich seid ihr das. Warum denn nicht?
Nee, es ist ja nicht Theorie, es ist ja Praxis. Weil wenn ich nicht einen gewissen Teil von Definitionen und von Abläufen und sonst was habe, dann werde ich damit nicht erfolgreich sein. Da werde ich intern nicht erfolgreich sein, das heißt, ich werde die Skeptiker nicht überzeugen, weil das Zeug mehr Probleme macht, als es Nutzen bringt, und ich werde die Kunden nicht überzeugen.
Auch das ist richtig. Da war ich gar nicht. Ich war nur bei dem allgemeinen Punkt nochmal, kann ich mich selbst, das meinte ich mit Theoriediskussion, jetzt schon als Managed Service Provider sehen oder nicht? Das darf man auch praktisch, nicht nur theoretisch, finde ich schon. Ja. Die Elemente, um damit mit diesem neuen Betriebsmodell erfolgreich zu sein, das ist nochmal eine ganz andere Fragestellung als, bin ich jetzt MSP oder nicht? Sondern bin ich ein erfolgreicher MSP, ist eine andere Fragestellung. Wie bin ich da wachstumsfähig? Wie bin ich profitabel? Wie finden meine Menschen das gut und können das nachvollziehen? Welche externen Partner brauche ich dafür, damit es gut klappt? Da gibt es viele, viele Fragestellungen dazu. Und deswegen ist das, was du, glaube ich, eben meintest, ist, auch wenn sich im Gesamtgeschäftsmodell gar nicht so viel tut, ist dieser Switch von einem alten IT-Service-Modell zu einem Managed-Service-Betriebsmodell, der ist so enorm, das ist so anders, das ist kein Herstellerwechsel oder sowas, der ist so anders, dass das ja tatsächlich als gegensätzlich oder wie auch immer wahrgenommen wird. Für den Kunden ist das vermutlich gar nicht so essentiell.
Ist es aber nicht. Und ich glaube, dass es gerade am Anfang eine Veränderung auch schädlich ist, so im Unternehmen, beim Dienstleister, solche Gedanken aufkommen zu lassen. Weil wir schon genug Probleme haben werden mit Widerständen, Stichwort Umstellung vom Provisionsmodell, Umstellung von Verantwortung und so weiter, als dass man das, dass das kein Gegeneinander ist, sondern das ist noch eine ganz lange Zeit. Und du hast vorhin auch gesagt, und ich sage das auch, ewig ein Miteinander sein wird, nur die Umsatz- und Gewinnanteile werden sich, wenn man das möchte, entsprechend verschieben.
So ist es.
So. Und das daran lässt sich ja viel schöner arbeiten, als wenn einer um die Ecke kommt und sagt, oh, das Alte, ach nee, also das Alte alles Mist, wird jetzt das Neue viel besser.
Also Veränderungen, die nicht wertschätzen, was da ist, was meistens auch Gründe hatte. Nichts ist ohne Grund so, wie es ist. Ne? Ob die noch gelten oder ob sich was im Umfeld geändert hat, und ich glaube, das ist ja hier der Fall, bei den Herstellern hat sich was geändert. Unternehmensstabilität, die wir brauchen, hat sich geändert. Der ganze ITS hat sich alles irgendwie im Umfeld geändert. Und natürlich ist auch mehr Managed Service zu machen eine richtige Reaktion auf diese vielen, vielen Veränderungen, die passieren. Das heißt aber nicht, glaube ich, dass das unter anderen Rahmenbedingungen das, was man vorher 20 Jahre gemacht hat, schlecht war. Das ist ja überhaupt nicht so.
Und unter Umständen erleben wir ja vielleicht den Beginn einer Gegenoffensive, einer Gegenwelle aktuell. Ich weiß es nicht, das wäre ein Thema für ein anderes.
Aber super Gedanke. Ich habe mal so einen Vortrag, den ich natürlich nicht mehr annehme, den ich weder richtig verstanden noch irgendwas davon rezitieren könnte. Aber da ging es um irgendwie Kontrajew-Zyklen. Also irgendwie Dinge bewegen sich so von einem Extrem ins andere in langen Zyklen. Und das ist ja, wo ist der Workload? Ist er auf dem Client? Dann ist er zentral, dann ist er doch wieder, KI wird jetzt auf den Clients gerechnet. Vielleicht ist es auch eine Positionierung. Also bin auch mal gespannt, ob das Pendel irgendwann zurückschlägt oder ob diese Servicisierung, ich glaube, sie hält erstmal noch eine Weile. Ich sehe zumindest nicht absehbar, dass es eine Gegenbewegung gibt.
Ja. Also der Herr Kontratjew hat sich jetzt gerade im Grabe rumgedreht, weil das ist ja doch durchaus etwas global-galaktischer, was da ist. Aber in der IT haben wir immer wieder diese Wellenbewegung. Wenn wir uns einfach mal das Desktop-Delivery-Modell angucken, Zentralisierung, Dezentralisierung. Und vieles, was wir heute als total neu da in diesem Umfeld betrachten, war vor 40 Jahren schon, naja, vielleicht nicht, aber vor 30, 20 Jahren schon mal da. Definitiv, diese Wellenbewegung.
Nur auf anderen Maschinen, ne?
Ja. Und auch Cloud, die Menschen unter uns, die Korba und sowas kennen vielleicht, aber Cloud hatten wir auch schon mal ähnlich. So. Und genauso werden irgendwann Unternehmen, und ich bilde mir ein, dass ich das auch schon anfange zu sehen, werden auf den Trichter kommen, dass ihre IT-Kosten vielleicht mit diesem Managed-Modell irgendwie komischerweise gestiegen sind. Und dann wird es wieder eine Gegenbewegung geben unter Umständen.
Wenn der Nutzen zu einem auch wirklich wahrgenommenen Bedarf mitgestiegen ist, dann mag das alles okay sein. Und dafür sorgen ja unter anderem im Sinne Umfeldveränderung. Das Thema Security, also wir haben vor 25 Jahren, ich entsinne mich noch, als ich ja viele Jahre auf der Dienstleisterseite war, ein eigenes Rechenzentrum gebaut. Also nie, ich kann mich an keinen großen Dialog, auch nicht mit Kunden erinnern, wo es um Security ging. Also da ging es darum, was machen wir da im Rechenzentrum für die, was liefern wir aus, aber so richtig nicht. Also ne, das heißt, welchen Bedarf haben denn Kunden für eine stabile und sichere IT? Das ist heute, glaube ich, auch eine andere Situation als sie es war. Robert, dürfen wir zusammenfassen?
Sie dürfen.
Also, wenn du ein IT-Dienstleister, eine IT-Dienstleisterin bist, die im normalen KMU-Umfeld für stabile und sichere IT sorgt, können das alle nennen, wie sie wollen. Das ist ein gutes Geschäftsmodell, wo man das Betriebsmodell, wie Robert zu Recht mehrfach sagte, umstellen darf auf Managed Service. Das ist eine gute Idee, von der sowohl Kunde als auch Dienstleister profitieren können. Und es gibt keinen, zumindest von Robert und Olaf wahrgenommenen Zwang, sich weiter spezialisieren zu müssen. Sonst würde es nichts. Und dieses Betriebsmodell Managed Service ist auch kein Gegensatz zum normalen Generalisten, sondern es ist ein Teil dessen, was ich als IT-Dienstleister tue, und das ist gut so. Also ordentlich weitermachen, alle gut behandeln, ein paar Basics gut im Griff haben und, das hat der Robert auch mehrfach betont, gerade wenn es um Managed Services geht, da sind ganz viele auch intern mit im Boot, die beteiligt sein müssen und das unterstützen müssen, weil es eine Veränderung ist, die viele beteiligt. Und wenn es nur für die ersten 10 Kunden ist, in Anführungsstrichen, müssen da schon viele beteiligt sein, damit es gut funktioniert. Das ist die Herausforderung dabei. Aber wir ändern nicht zwingend das, was wir sind. Amen. Was habe ich vergessen?
Alles, was ich jetzt noch sagen würde, würde ein neues Fass aufmachen.
Das machen wir Folge 18.
Ja, vielleicht an der Stelle. Mache ich einen Cliffhanger? Nein, mache ich nicht, weil wir es noch nicht abgesprochen haben.
Doch, hau raus, ich folge.
Ich glaube, es besteht tatsächlich in diesem Generalistenmodell ein Zwang, sich in gewissen Bereichen die Karten zu legen und zu sagen, kann ich das machen? Oder kann ich das nicht machen? Muss ich mich mehr spezialisieren oder muss ich jemanden dazu holen, der sich spezialisiert hat? Und du hast es angesprochen. Und aus meiner Sicht ist das vor allem der Security-Bereich.
Ihr, die ihr zuhört, ich bin genauso gespannt wie ihr. Und Robert, ich freue mich auf den nächsten Austausch mit dir. Vielen Dank.
Dann sind wir volljährig.
Ja, absolut. Da feiern wir. Konfetti.
Alkoholfreier Wein, sehr gut.
Wir finden was. Robert, einen schönen Abend, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dir auch, danke sehr.
Soweit mein Gespräch mit Olaf Kaiser. Ich hoffe, du konntest dir wie immer ein, zwei Ideen oder Impulse mitnehmen für dein Tagesgeschäft und die strategische Weiterentwicklung deines Unternehmens. Auf www.msp-support.de findest du weitere Podcast-Folgen, konkrete Informationen zur operativen Entlastung und die Möglichkeit, mit mir ins Gespräch zu kommen. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.